Chris Rap Talk. Knallharter Talk mit Humor.
21. Da hatten wir die
Woche. Ah ja, genau, ja, den Song kenne ich, ja.
Das, ja. Ja. Ne? Und ich mag halt sowohl von Reportagen als auch von Mindset, mag ich halt wirklich diese Dinger, die nach vorne gehen in die Fresse, so ne, mit einem brutalen Beat, aggressiven Flow und solche Sachen. So, das sind halt einfach so die Sachen, die ich bei beiden feiere. Ne? Bei zum Beispiel bei Mindset allein gegen alle und raus, ne, der vorletzte Song von ihm, wo er auch so gesagt hat, ja, hier, ne, ich zieh vorbei und Samra hängt in der Leitplanke und solche Sachen, fand ich auch nice.
Ja, was mich bei Mindset halt ein bisschen gestört hat eine Zeit lang, war halt dieses ständige darüber rappen, dass...
7 Jahre Rap.
Nein, nicht das. Das fand ich irgendwann einfach nur noch witzig. Aber was mich gestört hat, war zum Beispiel dieses, ja, eine Freundin hat mich verlassen und ich hasse jetzt Frauen und bla.
Ja, ja, ja.
So,
ja,
okay, ja, sowas ist scheiße, aber das muss man dann nicht über, weiß nicht, 5 Songs hinüberziehen. So, das ist so... Mach ja. Einen Song oder meinetwegen 2 und dann ist die Sache vorbei.
Ja, safe. Also thematisch ist das halt so wie jetzt zum Beispiel bei San Diego oder solche Sachen, eine Zeit lang echt sehr einseitig gewesen. Ja, auch er hat sehr oft auch solche so Beziehungsdramen so drin, so hier. Ich meine, einige Songs ballern trotzdem, wie hieß der, irgendwie gegen den Rest oder irgendwie so.
Ja, war, ja, genau. Irgendwie sowas, ja.
Das war so ein Ding, wo seine Alte ihn wohl irgendwie betrogen hat und solche Sachen. Ja, gegen den Rest hieß der. Den habe ich übertrieben gefühlt. Ja, also den fand ich auch sehr nice und zu der Zeit hatte ich so ähnliche Probleme. Also von daher habe ich den halt echt gefühlt. Ja, aber nach einer Zeit ist es dann halt wirklich so. Ich meine, dieses mit dem 7 Jahre Rap zum Beispiel, dieses Jahr sind es 8. Dadurch bin ich ja zum Beispiel auch nur drauf gekommen, ich weiß nicht, wer das gesagt hatte, war das Jay oder Julian? Irgendwer hat gesagt, dass er andauernd sagt, hier 7 Jahre Rap. Ich glaube, das war Zura Julian im JCC.
Und ja, also ja, aber ich glaube, das ist auch irgendwann einfach so ein gängiger Witz gewesen, so ein Running Gag halt. Genauso wie mit damals in der JMC, ich weiß nicht, ob du dich verfolgt hast, wo dann zum Beispiel, keine Ahnung, Adem der Typ war, der die ganze Zeit gelaufen ist und Tänzer war, ja, der Homosexuelle und so. Das ja, war halt dieser Stempel, den Julian auch immer gerne den Leuten gibt.
Ja, also, klar.
Da brauchst du dann nur einmal irgendwie was bringen, wie zum Beispiel dann, dass du öfter sagst, dass du halt seit so und so vielen Jahren Rap machst und dann hast du diesen Stempel. Und du wirst dann auch nach den Turnieren nicht mehr so schnell los. Also ich bin mir sicher, dass Meizep bis heute noch irgendwelche Kommentare unter seinen Videos findet, die irgendwas mit 7 Jahren Rap zu tun haben.
Ja, klar. Na, also ich meine, zwischen mir und meinem Kollegen ist das auch so ein Insider geworden. So, ne, das sind 7 Jahre Rap. Nein, 8? Okay. Ja. Von daher. Aber so JMC und JBB habe ich tatsächlich nie so richtig verfolgt, weil ich einfach zu der Zeit noch kein Deutschrap gehört habe. Ich habe halt wirklich, ja, das habe ich auch schon öfters gesagt, so angefangen halt mit der Antwort von K1 gegen Bushido 2014.
Taktisch ja, das hast du erwähnt. Ja.
Ja, ne. So, und vorher habe ich halt nie viel irgendwie gehört, ne. Das heißt, ich habe das ganze SpongeBob-Ding am Rande nur mitbekommen und habe mir damals halt schon so gedacht, so, ja Bruder, das ist ein Typ, der im SpongeBob-Kostüm rappt. So ein bisschen crazy. So ein bisschen weird. Ja.
Ja, das glaube ich halt, das hat aber jeder gedacht. Also jeder hat gedacht, so, hä, warum feiert das jeder? Das ist ein rappender Spamm. Das ist genauso wie mit Entertainment, falls du den kennst. Das
ja,
ist
ja
genauso. Das ist ja.
Oh, okay, eine Ente.
Genau, so. Der andere sieht aus wie eine Heizung.
Ja.
So Neo.
Ja. Ne? Ja, und ich fand halt auch damals seine Stimmlage, ich meine, diesen 2013er Spongy, den finde ich immer noch ein bisschen anstrengend, so von der Stimme her. Ja, 2014 ging schon eher.
Ja, 2014 war halt schon so ein bisschen dunkler, so auch so ein bisschen.
Genau.
Also er hat halt mit der Zeit irgendwann menschlicher geklungen.
So. Richtig. Und ich glaube, er wollte einfach 2013 wirklich so sehr nah an so einem SpongeBob dran sein. So,
weißt ja. du? Ja. Also. Oder es lag halt noch an seinem Stimmeneinsatz, weil ich meine. Ja, ja, es war da auch schon seit 2005 gerappt, aber es ist ja trotzdem so, du steigerst ja, dich ja mit jedem Jahr,
wenn
du
rappst. Ja, natürlich. Ja. Deswegen, ja. Ich meine, dass er da trotzdem alle rasiert hat und solche Sachen. Und auch er hatte ein Händchen dafür, Leuten einen Stempel des aufzudrücken.
Das sowieso. Ja, nicht nur Gio, es war ja auch hier Ding. Ja, obwohl eigentlich am härtesten hat es eigentlich nur Gio erwischt. Alle anderen haben halt so Seitenhiebe bekommen. Das war nie so, ja.
Ja,
Gio tut einem aber auch leid, ne? Also wenn ich das so heute so zurück überlege, denke ich so, der Typ tut einem einfach nur noch leid.
Ja, safe, überleg mal, Gio wurde in dem einen Jahr als Nazi dargestellt und in dem anderen Jahr als Pädophiler. Ja, also noch.
Ja, nicht nur das, sondern er wurde ja dann noch mal verstärkt als Nazi dargestellt. Es gibt ja da diesen Adolf Gartner-Part.
Genau.
Das war ja alles nur rund um Nazi-Gelaber nochmal.
Ja, genau. Na, also ich glaube in dem 2013er-Finale wurde er ja mehr so als Nazi hingestellt und in dem 14er wurde er ja als Pädophiler und als Nazi hingestellt. Ja, also so
genau. Quasi
noch eine on top.
Ne? Und dann muss er noch die ganzen anderen Kapitel dazu rechnen. In dem einen, wo er dann aufzählt, wie scheiße Gio gebettelt hat. In dem ersten Kapitel. Dann hat er noch diese Jessica-Sache reingebaut.
Das war so nice.
Ich hatte damals in der Ausbildung hatte ich jemanden, der hatte eine Ex-Freundin. die hieß Jessica. Und ich habe den jedes Mal damit aufgezogen. Ich saß mit einem anderen Kollegen immer so da und habe dann mit dem Kollegen diese Hook gesungen.
Ja.
Der hat sich so abgefuckt. Aber ja gut, das ist ja dann auch halt doof gelaufen für ihn.
Ja,
dass gerade seine Ex auch noch Jessica hieß. Aber ja, das ist das eine. Zum anderen, was war das noch? Genau dieser Abadullah-Part, ne? Dieses dicker Fuck. Und wobei ich sagen muss, die Sache mit der Bushido nachmache, fand ich jetzt nicht so geil. Also ich fand es witzig, dass er auch eine Bushido-Parodie gebracht hat, weil Gio eine gebracht hat.
Ja,
aber es war jetzt nichts krass Neues, was da gesagt wurde.
Nein, natürlich, aber schon. Ja, und textlich war das jetzt auch nicht viel Neues. Er hat halt ein paar Zeilen einfach verändert.
Ne? Ja, genau.
Also gerade war
halt dieses, wenn du halt das Ding von Bushido kanntest,
dann
war das halt einfach dasselbe, nur eben jetzt auf Gio bezogen.
Ja, aber in dem Bushido-Part finde ich eine Stelle irgendwie hat sie mich immer so gecatcht, so mit Julian. Und du dachtest, er wird tatsächlich dein Freund? Vollidiot. So, irgendwie musste ich da immer jedes Mal voll lachen.
Ich weiß auch, dass ich eine Zeit lang hatte, wo ich dann bei dem Part lachen musste, als er dann gesagt hat, sein Vater war ein Hurensohn und dann komplett eskaliert dabei, dann aufsteht und rumzappelt wie ein Bekloppter. Das war so, da hat er auf jeden Fall seinen Spaß des Lebens gehabt.
Safe. Ja, das auf jeden Fall. Na, also, man hat halt damals schon gemerkt, dass Sunny hat halt immer auch so ein bisschen so Ideen, was das Video angeht. Ne? Ich meine auch jetzt, klar, heutzutage mit Roster von Daumen, Apocalyptic Endgame, da ist natürlich auch definitiv die Idee auch von Daniel Slotin dabei, ne? Aber Sunny hat auch immer so sich glaube ich immer Gedanken gemacht, wie man sowas umsetzen kann, ne? Ich meine, überleg mal, Sunny streitet sich mit Daniel Slotin darum, dass sie diese Street Fighter Szenen da drin lassen, ja? So, Sunny wollte diese Street Fighter Szenen da unbedingt drin haben und Daniel Slotin wollte die nicht drin haben. Ne? Und da haben die ernsthaft so verhandelt. So, ich gebe dir 1000 Euro, wenn du die reinnimmst. Ich gebe dir 1000 Euro, wenn ich die rauslassen darf. Ja, also ganz, ganz wild. Also Sunny weiß schon, was er will.
Ja, das ist ja das Interessante. Das ist ja auch das, was ich nie bei Sunny verstehe. Sunny ist ein übelst kranker Marketing-Typ. Also der ist wirklich, der ist, was das angeht, nicht dumm. Ne? Also der hat das wirklich drauf. Also.
Aber nur bei seinem Label nicht.
Genau, nur mit seinem Label kriegt das nicht hin. Und zusätzlich noch, wenn er dann solche Comebacks plant, scheint er irgendwie zu vergessen, wie ungeduldig seine Fans sind.
Ja, eben, deswegen überleg mal. Stell mal vor, also nehmen wir an, er packt wirklich diese Karte da rein und das nächste Album kommt dann wieder, erst wenn diese scheiß Karte abgelaufen ist, dann hast du wieder 4 Jahre Wartezeit. So, und ich glaube, so langsam haben die Fans auch keinen Bock mehr zu warten. Also, es geht mir halt so, ne? Ich kenne ihn jetzt, persönlich. Nein, ich kenne ihn jetzt irgendwie seit 2019.
Boah, gib mir mal die Nummer, wenn du ihn persönlich kennst.
Also, 017. So, beep. Nee, aber auf jeden Fall so dieses ewige Gewarte und vor allen Dingen auch da ist es halt wieder dieses geheimnisvolle Tun, ne? Überleg mal, er hatte allein 20, wann kam Bratans aus Favelas 2? 20 oder 21? Ich glaube 21, ne? Nee,
ich glaube
20, glaube ich.
Ich guck gerade, Moment. Ah, okay, dann wollte ich gucken.
Ja. So, guck mal. Sunny hatte da sein Comeback quasi mit Death Note. Mhm. Death Row. Death Note war von Asche. So, dann irgendwie eine Woche später oder so mit. Hatte er dann eine normale Single quasi gehabt mit Red Bottoms, ne? Diesen BBM-Sampler. So, und dann. Kam vom Hause BBM noch die Videoauskopplung von Sensor, von Diamond Emblem. Und dann kam wieder nichts. Gar nichts. So, und ja, dann war glaube ich, das nächste Comeback war dann, glaube ich, wirklich erst auf Rotlicht Massaker 2, wenn ich mich nicht täusche.
Wenn man jetzt da nur videotechnisch dazu zählt, dann auf jeden Fall war Rotlicht Massaker 2 das erste Mal, dass wieder was aus deren Richtung kam. Richtig. Wenn man die generelle Aktivität sieht, muss man sagen, dass vorher schon dieses Profilbildänder-Ding.
Ja, natürlich. Und das ist halt auch.
Da die Leute dann wieder angefangen haben zu spekulieren. So.
Ja, definitiv. Ne? Ich meine. Ich weiß noch, da war ich mit Tex Black, war ich da in der Aufnahme, ne, der ist ja auch schon seit Tag 1 dabei, der Brudi, ne, und da war es halt wirklich so, ich war mitten in der Aufnahme, wir haben gerade, glaube ich, sogar über das Titelbild geredet, weil da fing nämlich die Spekulation an, die Karte läuft aus, da wird irgendwas bekannt gegeben oder solche Sachen. Ich meine, gut, wenn du 4 Jahre auf irgendwas von deinem Lieblingsrapper wartest, dann hast du Zeit zum Spekulieren und Nachdenken. Und als diese Karte abgelaufen ist, wurde ja wirklich das Profilbild geändert und irgendwie einen Tag später, glaube ich, kam dann diese Ankündigung, dass das Album kommt. Ne? Und da habe ich dann halt so in der Aufnahme, wollte ich glaube ich irgendwas nachgucken und dann war ich halt noch auf Insta und dann hat sich das automatisch so aktualisiert und dann gucke ich so, was, Album kommt, was, wie? Und dann habe ich halt so nachgeguckt, dass das wirklich San Diego ist. Und dann habe ich halt auch instant mir das Album vorbestellt, weil ich dachte mir so, also ich habe mich schon irgendwie geärgert, weil diese Pay, diese eigene Seite da, wo du direkt mit PayPal bezahlen musst und so, das Geld sofort weg ist, fand ich auch ein bisschen doof. Ne? Ich finde das Prinzip von Amazon ein bisschen besser, dass man sich das wirklich vorbestellt und da erst dann bezahlt, wenn es versandt ist. Ja. Auch da ist es dann so, es macht einer mit Kolle und dann macht's jeder. Selbst ein Summer Jam mit Scorpion Gang mit seinem Label oder ein Casey haben das gemacht, ja. Wo wir jetzt wieder bei dem Thema sind, ne? Sunny und Kolle sind doch ein bisschen größer als Casey Rebel und Summer Jam, ja. Das fand ich halt auch ein bisschen weird. Aber das war eh die Zeit, wo jeder irgendwie so eine ähnliche Promophase hatte, ne. Jo, bestellt mein Album auf meiner eigenen Seite vor. Jo, die Single ist draußen. Hier habt ihr ein Single-Bundle mit einem T-Shirt drin und einem Poster für 12 Euro oder so. Ja, das habe ich halt auch nicht verstanden, woher der Hype, der Trend auf einmal herkam. Weißt du?
Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich verstehe das auch nicht so ganz, weil meiner Meinung nach hätte man das anders angehen können. Also... Das ist ein kluger Move, das so aus dem Licht zu machen. Das schon, weil du damit ja die maximale Aufmerksamkeit erwächst.
Natürlich.
Aber man hätte trotzdem das hinterher anders angehen müssen. Und nicht so, ja, ich ändere jetzt Profilbild und dann irgendwann kündige ich an, dass es ein Album gibt und dann kommt gar nichts. Dann ist so, Jo, dann ist erstmal wieder tote Hose und irgendwann, dann, wenn das Album eigentlich rauskommt, sollte, bringe ich ein Comeback.
Ja, eben. Das ist halt auch so das Ding, ne? Ich habe auch ernsthaft damit gerechnet, weil es schon irgendwie in Anführungsstrichen was Besonderes geworden wäre, aber irgendwie halt auch nicht, wenn er das Album einfach rausgebracht hätte ohne Promo und ohne Bot-Inhalte bekannt zu geben, weißt du?
Ja, aber das wäre nicht schlau gewesen. Das wäre für einen San Diego nicht schlau gewesen. San Diego ist ja...
Natürlich nicht.
Der ist ja schon irgendwo begabt, wie gesagt, was Marketing angeht, und der hätte da auf jeden Fall erst eine Promo-Phase gemacht. Aber er hat halt einen sehr unsicheren Weg gewählt. Also so einen Weg, der halt sehr gefährlich werden kann.
Ja, natürlich.
Weil irgendwann verlieren auch die BBM-Fans das Ganze wieder aus den Augen. Und dann musst du die erst wieder dran erinnern.
Ja, natürlich. Vor allen Dingen, irgendwann verlieren die BBM-Fans vor allen Dingen auch die Geduld. So, ja. Überleg mal, so du freust dich als BBM-Fan, freust du dich da drauf, geil, 19.11. kommt das Album, er hat es angekündigt am 9. Juni, ja, so, und dann kam, glaube ich, erstmal einen Monat gar nichts oder so, so, dann kam nämlich am 8. Oktober kam nämlich dann Rotlicht Massaker 2 raus, ja, also in der Zeit ist jetzt auch nicht wirklich viel passiert, außer dass er gesagt hat, jo, richtig viele Boxen sind ausverkauft, irgendwie 2000 über Nacht oder so, keine Ahnung, ja. Und dann am 19. November, wo halt das Album rauskommen sollte, kam dann halt das Comeback. Was krass war natürlich, aber wenn er sich jetzt zum Beispiel wieder so lange Zeit nehmen würde, dann wird das auch nicht mehr so zünden. Ich finde auch, dass das Comeback zwar gezündet hat, aber auch nicht mehr so, wie das zum Beispiel bei Started from the Bottom Apocalyptic Infinity gezündet hat.
Man muss aber auch fairerweise sagen, dass San Diego wohl eine Trendsperre hatte. Also er kam nicht in die Trends, weil er hatte enorm starke Aufrufzahlen. Er hat auch enorm viele Kommentare bekommen, was ja alles so zusammenspielt und das dann in die Trends befördert. Und das hat er halt bei Started from the Bottom gehabt. Also er hatte da auch nicht großartig gesagt, so ey Leute, an dem Tag kommt mein Comeback.
Ja, sondern das kann er einfach auch rausgehauen. Genau. Ja, genau. Ich meine jetzt so, also klar, von dem Trend her klar, ne? Aber ich meine mehr so von diesem Feeling oder von diesem Vibe hatte das erste Ding natürlich etwas viel Besonderes als das zweite. So,
yeah.
Zumindest meine Wahrnehmung. Ja. Weil ich fand auch diese Verwandlung quasi von SpongeBob zum Schluss San Diego, fand ich irgendwie nicer als in Anführungsstrichen sofort San Diego. Obwohl, so wie es aufgebaut ist, ist natürlich auch gut, ne, mit dem Comeback, mit dem Holocaust-Sachen da und RBA 2005 und hast nicht gesehen, ne, so eine kleine Zeitreise fand ich auch nice, aber irgendwie so von diesem Erstfeeling, als ich zum Beispiel Started from the Bottom das erste Mal gehört habe, hat mich das halt auf Anhieb so ein bisschen mehr gecatcht, weil ich fand, da waren halt auch ein bisschen mehr Abwechslung im Beat. Weißt du, wie ich meine? So gerade zum Ende hin, wenn die da an diesem langen Tisch da sitzen, da fand ich den Beat so, ha, komm, ja, ist okay. So Sunny Diego Double Time und der Beat, ja, ist okay. So, aber ein bisschen Abwechslung. So, zum Schluss war es echt ein bisschen anstrengend. Ne? Gerade wenn du darauf reagierst und dann bei Minute 40 oder so bist, ne? Da geht dir irgendwann echt die Puste aus, muss ich echt sagen.
Ja, ja. Das ist ja auch eine Sache. Vor allem. Als ich die Reaction zum Beispiel gemacht habe, war ja zusätzlich auch noch mitten in der Nacht. So. Weil ich das eigentlich auch direkt am nächsten Tag rausbringen wollte. Also zumindest dann, weiß ich nicht, 2-3 Stunden später. Aber ich habe halt so derbe schlechtes Internet hier, dass es einfach nicht ging. Aber das ist ein anderes Thema. Und und du sitzt dann halt da und du weißt halt gar nicht, wie du reagieren sollst, weil es einfach so viel auf einmal ist. Das ist so. Das Video ist übelst krass, wie er da float ist krass und die Beats sind krass und alles ist krass.
Aber ja, der Text halt vielleicht auch.
Aber es kommt halt nie zur Ruhe. Das ist halt dieses ständig durch und durch und durch und du denkst dir immer so, ja, beruhig dich mal.
So, ja, ganz am Ende kommt er runter. Das ist mit der angenehmste Part gewesen. Ja.
Ja, genau. Das ist, sehe ich auch so. Also,
Beat.
Ja. Ich finde es krass, dass er diesen Double Time auf der Uhr hatte. Das war natürlich mega krass.
Natürlich
aber, es ist halt sehr kontraproduktiv in so einem 33-Minuten-Video.
Ja, natürlich. Ich fand auch, das Spongy Comeback war von der Videomache und ich fand auch zum Beispiel den Flow in dem Fahrstuhl fand ich zum Beispiel auch chillig. Ja. Deswegen, und dann auch diese Transition mit Spongy wieder, fand ich auch irgendwie nice. Ja, wie gesagt, muss danach nicht wieder auftreten, alles gut. Aber so für diesen Wow-Effekt hat es auf jeden Fall gesorgt. So, oh, krass, der Schwamm ist zurück, so, weißt du?
Glaubst du eigentlich, dass es auf dem Album oder beziehungsweise in der Box, dass es da eine EP geben wird mit Spongy-Tracks?
Sagen wir mal so, ich hätte lieber eine Spongy-EP als auf dem Hauptalbum ein Feature von San Diego featuring SpongeBob.
Ja gut, das ist ja jetzt eh schon vorbei. Das ist ja jetzt.
Ja, abgesehen jetzt von dem Comeback, aber wenn jetzt so, keine Ahnung, stell mal vor, hätte La Familia 2 rausgebracht mit Featuring SpongeBob. So, weißt du, weil kommt da ein du Hurensohn. WWM ist La Familia. Scheiße. No, weißt du?
Deswegen, das ja. Ich muss sagen, ich fände es sogar ziemlich witzig, wenn er mal so einen Fun-Track so als Promo-Zweck einfach raushaut, wo er einfach gegen sich selber battelt. Also er als San Diego gegen seine Figur SpongeBob.
Ja, safe.
Einfach so auf dem Unterhaltungsniveau.
Ich meine, das muss ich zum Beispiel, ganz kurz, fand ich zum Beispiel auch nice bei dem Mammut-Mix da von Julian damals. Wo Gio und Sponge sich gegenüberstanden und nochmal gebettelt haben. Und dann halt am Ende gesagt haben, ja, hier alles easy, wir sind Brüder so sinngemäß. Ein Gio-Feature wäre richtig nice. So einfach so aus Nostalgie und halt so auch als Zeichen der irgendwie Wertschätzung oder solche Sachen. Ich meine, klar, Gio hat jetzt gerade ein paar andere Probleme.
Ja, ich könnte mir aber auch nicht vorstellen, ich könnte mir gar nicht vorstellen, wo er draufpassen könnte, weil Gio
ist vielleicht halt so. Auch, ja, vielleicht wirklich in so in der SpongeBob EP, so als Feature irgendwie da drauf, dass sie dann vielleicht da zum Beispiel noch so ein Spaß-Battle miteinander machen, weißt du? Und das vielleicht dann so auch als Single auskuppeln. Da hätte ich zum Beispiel kein Problem mit.
Aber ich glaube, ja, gut, ich glaube, ganz ehrlich, das wird auch keinen mehr jucken, weil die haben sich schon zweimal gebettet, mit dem Mammut-Mix im Prinzip sogar schon dreimal. Das heißt, es ist einfach irgendwann nur noch zu viel und irgendwann juckt das auch keinen mehr. Deswegen war auch mein Gedanke von wegen, das würde eher passen, wenn er sich selber bettet. Und dann halt ihn als dann, also San Diego frontet SpongeBob damals zum Beispiel, dass er so übertrieben hat und keine Ahnung, irgendwie sowas.
Naja, oder... Du bist eine Witzfigur, denn du trittst eine Kinderfigur oder was auch immer. Ne? So ein bisschen so Rose Yourself-mäßig vielleicht so.
Genau.
Ja, so, ja, das auf jeden Fall.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.